Morgen heute Abend noch einmal das dritte Buch Mose aufschlagen, Kapitel 1. Ab Vers 4. Und er, der Israelit, soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen zum Brandopfer, so soll er sie darbringen. Ein männliches ohne Fehl. Und er soll es schlachten an der nördlichen Seite des Altars vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er soll es in seine Stücke zerlegen mit seinem Kopf und seinem Fett. Und der Priester soll sie auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und das Eingeweide und die Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und wenn seine Opfergabe ein Brandopfer dem Herrn vom Geflügel ist, so soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Und der Priester bringe sie zum Altar und knicke ihr den Kopf ab und räuchere sie auf dem Altar, und ihr Blut soll ausgedrückt werden an die Wand des Altars. Und er trenne ihren Kopf mit seinem Unrat ab und werfe ihn neben den Altar nach Osten an den Ort der Fettasche. Und er soll sie an den Flügeln einreißen, er soll sie nicht zertrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar räuchern, auf dem Holz, das über dem Feuer ist. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Soweit Gottes Wort. Zu dem Thema, das wir uns vorgenommen haben, die Anbetung, gesehen im Bilde des Brandopfers, haben wir uns gestern Abend sehr ausführlich über den Charakter der christlichen Anbetung unterhalten, damit beschäftigt. Und wir sehen, dass der Jesus selber gesagt hat, dass sein Vater im Himmel in der gegenwärtigen Zeit unter den Gläubigen Anbeter sucht. Wir sind alle dazu fähig, aber wir sind es nicht alle, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und haben uns sehr ausführlich damit beschäftigt, was das bedeutet. Und dass der Kern davon ist, dass wir als Priester in die Gegenwart Gottes kommen können. Was vorher in Israel nur eine ganz kleine Anzahl von Auserwählten, die zu der Familie Aarons gehören, tun durften. Aber dass wir das heute alle dürfen, das Vorrecht dazu haben. Und dass Priester eben gerade dadurch gekennzeichnet sind. Und das zeigt uns, dass das nicht etwas Automatisches ist. Dass Priester dadurch gekennzeichnet sind, dass sie gewohnheitsmäßig, nicht im negativen Sinn, sondern gewöhnt sind, sich in der heiligen Gegenwart Gottes aufzuhalten und wissen, wie man sich dort verhalten muss. Wie Paulus das ja auch Timotheus schreibt, und die schreibe ich dir, damit du weißt, und gerade in unserer heutigen Zeit nicht, ist das ein wichtiger Punkt, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Und wir haben am Anfang dann gesehen, dass das Brandopfer von all den Opfern das höchste ist, weil es ganz und gar, bis auf die Haut, ganz und gar für Gott dargebracht wurde. Bei all den anderen Opfern wurde sogar manches weggeworfen, manches verbrannt, nicht geräuchert, aber beim Brandopfer war alles für Gott. Und das sehen wir im Neuen Testament, wenn wir das auf den Herrn Jesus anwenden, ganz besonders in dem Epheserbrief, wir haben das schon erwähnt, Kapitel 5, Vers 2, da sehen wir das nicht, dass das Werk des Herrn Jesus nicht nur dafür da war, unsere Sünden zu tragen. Das Brandopfer überhaupt nicht. Dass der Herr Jesus nicht nur unter dem Gericht für die Sünde gelitten hat, im Brandopfer überhaupt nicht, sondern dass er sich ohne Flecken Gott geopfert hat, wie es Epheser 5 sagt, dass er sich Gott dargebracht hat als Schlachtopfer zu einem duftenden Wohlgeruch. Genau fasst derselbe Ausdruck, den wir hier haben. Und das betraf nicht seinen Gehorsam nur. Das, was der Herr getan hat, das ging weit darüber hinaus zu gehorchen. Er hat gehorcht, aber er hat viel mehr getan. Er hat sich in seinem Herzen vorgesetzt und in seinem Herzen gehabt, dass er alles tun wollte, was das Wohlgefallen Gottes hervorrief. Und das ist mehr als gehorchen. Das ist genau, als wenn ein Kind von seinem Vater einen Auftrag erhält, irgendwas zu tun, und er sagt, wie kann ich dem eine besondere Freude machen? Nur dadurch, dass ich mehr tue, als das, was ich tun sollte. Kann jeder verstehen. Und das sehen wir bei dem Brandopfer des Herrn, dass er unendlich viel mehr getan hat, nicht nur gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz, er war es, sondern sich selbst in einer Hingabe dargebracht hat für Gott. Und das ist die höchste Freude Gottes des Vaters, dass er seinen Sohn, der auf der Erde sah, in solch einer Hingabe für verlorene Sünder. Und es ist für ihn eine weitere Freude, und das ist die Verwirklichung der Anbetung in Geist und Wahrheit, wenn er erlöste Menschen sieht, die diese seine eigene Freude an dem Herrn, insofern, ich wage gar nicht zu sagen, zu teilen, aber daran Anteil zu haben, zum Ausdruck zu bringen, dass sie an dem, der die Freude Gottes des Vaters ist durch sein Werk, in der Anbetung auch ihre Erfüllung finden. Sodass ich sozusagen in etwas einfachen Worten ausgedrückt die Blicke des ewigen Gottes gerichtet auf das Lamm und unsere Blicke auf das Lamm gerichtet in Anbetung begegnen. Das ist Anbetung in Geist und Wahrheit. Wenn man darüber nachdenkt, ihr Lieben, dann verstehen wir einerseits, dass das wirklich die höchste Aufgabe ist, die wir haben, die einzige, die ewig bleibt. Und dass es andererseits leider so wenig Anbetung innerhalb des gesamten Volkes Gottes gibt. Zurück zu unserem Thema. Wir haben die ersten Verse betrachtet und gesehen, dass hier im dritten Buch Mose uns in den Opfern in Bildersprache dieses Darbringen von unserer Seite des Opfers vorgestellt wird. Bildersprache im Neuen Testament einfach fortgesetzt wird nicht. Wir haben gesehen, dass in Hebräer 13 gesagt wird, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Schlachtopfer des Lobes bringen. Das ist die Bildersprache. Das Schlachtopfer ist eigentlich der Herr. Und nichts und niemand anders können wir Gott darbringen, wenn wir Anbetung bringen. Oder wenn in 1. Petrus 2 gesagt wird, dass wir ein geistliches Haus bilden, die Versammlung, also weil sich Gott ja immer, aber auch zugleich ein heiliges Priestertum, eine heilige Priesterschaft. Und das verstehen wir nur unter dem Gesichtspunkt, dass das im Alten Testament uns vorgestellt wird, dass das diejenigen waren, die eintreten durften in die Gegenwart Gottes. Das wäre ein Vorrecht, ohne Scheu. Wir sehen das in Hebräer 10, dass wir durch den Vorhang in die heilige Gegenwart Gottes eintreten dürfen. Und dass diese Priester dazu da waren, nach 1. Petrus 2, Vers 5, eine heilige Priesterschaft, um Gott dazu bringen, geistliche Schlachtopfer, die ihm wohlannehmlich sind durch Jesus Christus. Ein deutlicherer Bezug zu dieser Stelle hier könnte kaum gefunden werden. Und das hängt auch alles sehr eng zusammen, sodass wir auch nochmal eine kleine praktische Bemerkung, das Neue Testament überhaupt nicht richtig verstehen können, wenn wir nicht das Alte kennen. Und dadurch erkennen, dass das Alte sozusagen, das darf man wohl schon sagen, das wirkliche Bilderbuch zum Neuen Testament ist. Das finden wir hier. Der Opfernde ist ein Bild eines Israelits, ein Bild eines Gläubigen. Der Gott jetzt freiwillig etwas bringen will, das ist sowieso der Charakter dieser ersten drei Opfer, Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, dass die freiwillig aus dem Überschwang des Herzens gebracht werden dürfen und sollten, aber nicht gezwungenermaßen. Und dann haben wir die einleitenden Verse schon betrachtet und wir sehen, dass er ein Stier, dass diese Opfer, das Brandopfer in drei Gruppen eingeteilt wird, erst der Stier, das größte Nutztier, dann die Schafe und die Ziege und schließlich die Tauben. Und du fängst bei dem an, was ihm am willkommensten ist. Nicht bei den Kleinsten wie wir, mit der Taube, sondern mit dem, was ihm am meisten entspricht. Da will er uns alle hinführen und deshalb fängt er damit an. Aber er wählt das andere auch, um unserer Schwachheit entgegenzukommen. Dann haben wir gesehen, dass er der Israelit, das Tier, das Männliche, was von der Kraft spricht, das eine Stellung kennt, in der eine Stellung eingenommen wird, und das hat er getan. Er war der vollkommene Mensch, ohne Fehl. Hier steht ohne Fehl von dem Herrn, wird in 1. Petrus 1, Vers 18 gesagt, ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Ein Lamm ohne Fehl, wo nichts Mangelte mochte es geben, aber ein Lamm ohne Flecken, das nicht beschmutzt war, das gab es in der Welt nicht. Das war nur der Herr Jesus, rein, heilig, sündlos. Und dann soll er sie zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn darbringen. Das heißt, wenn der Israelit so ein Opfer brachte und wenn wir ein Opfer vor Gott bringen, ein geistliches Schlachtopfer, Anbetung vor Gott bringen, dann hat Gott an uns Wohlgefallen. Wenn wir uns mit dem Werk des Herrn beschäftigen, dem Werk, das er vollbracht hat, mit seiner Person, der es vollbracht hat, dann ist das für uns zum Wohlgefallen vor dem Herrn. Und das möchten wir doch alle gerne, dass der Herr, dass unser Gott und Vater Wohlgefallen, Freude an uns hat. Hier sehen wir es. Aber das ist nicht das Einzige. Er sagt, er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Das stand jetzt noch lebendig vor dem Altar im Vorhof. Und der Israelit, der sollte jetzt seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Hand auf Tieres legen. Handauflegung. Was bedeutet das? Den Ausdruck haben wir sogar auch im Neuen Testament. Da wird es manchmal erwähnt, wenn Apostelgeschichte 13, als Paulus und Barnabas zum ersten Mal auf Reisen, nicht zum ersten Mal auf Reisen gehen, sondern zum ersten Mal eine besondere Aufgabe erfüllten. Die waren ja schon im Dienst vorher. Aber dann haben die anderen Geschwister in Antiochien, die Brüder, ihnen die Hände aufgelegt. Das war so eine Gewohnheit, die damals da war, von der aber nicht gesagt wird, dass wir das unbedingt fortsetzen müssen. Es war der Ausdruck einer Gemeinschaft. Das ist das Wichtige, das muss man sich merken. Handauflegung in der Bibel ist immer ein Ausdruck von Gemeinschaft oder noch deutlicher von Einsmachung. Der Israelit, der seine Hand auf das Tier legte, der sagte, ich und das Tier sind jetzt eins. Und deswegen ist das ein bildlicher Ausdruck. Wenn es unter Menschen geschah, sehen wir zum Beispiel in Galater 2 auch, dass die da sich die Rechte der Gemeinschaft gaben, die rechte Hand, wie wir das meistens tun heute nicht. Aber Paulus wird doch auch einmal so weit, dass er seinem Mitarbeiter Timotheus sagt, lege die Hände niemand voreilig. Habe nicht teil an fremden Sünden. Das heißt, dass Handauflegung, diese Einsmachung, eine ganz ernste Sache ist. In jedem Fall, hier ist es, dass der Israelit sich eins machte mit der Vorzüglichkeit dieses Opfers. Das ja ganz für Gott hinkam. Und er sagte ja sozusagen, wenn er das tat, seine Hände auflegte, dieses Opfer und ich sind eins. Nicht weil ich so gut bin, sondern weil das Opfer so groß und herrlich ist. Es gab beim Sündopfer auch eine nichts machen. Aber da wird gesagt, er lege seine Hände auf den Kopf des Sündopfers und bekenne alle Sünden des Volkes in 3. Mose 16 auf das Tier. Das heißt, da war die Einsmachung in einer ganz umgekehrten Richtung. Da machte der Opfernde, der Priester in diesem Fall, der Hohepriester sogar, sich mit dem Tier eins und bekannte alle Sünden des Volkes, legte sie sozusagen auf den Kopf des Tieres und schickte ihn dann fort in die Wüste. Das heißt, die Einsmachung, die hat eine Wechselwirkung. Man muss immer gucken, in welcher Richtung das geht. In diesem Falle hier ist es, dass die Annehmlichkeit des Tieres durch die Auflegung des Opfernden auf den Opfernden überging und er sich darüber damit eins machte. Und wenn Paulus jetzt den Timotheus, weil das für unsere Zeit ist, gibt ja heute noch ganze Gemeinden, die Hände ständig Hände auflegen. Das ist eine ganz ernste und manchmal ganz gefährliche Sache. Denn wenn ich nicht weiß, wer mir die Hände auflegt, oder ich nicht weiß, wem ich sie auflege, da sollte man überhaupt nicht mit anfangen, dann kann man sich mit fremden, unbekannten Sünden eins machen, die einen nie wieder loslassen. Ich habe also von Fällen gehört, wo Leute sich bei charismatischen Kreisen die Hände haben auflegen lassen und nie mehr fröhlich wurden. So was gibt's. Und deshalb verstehen wir das, was Paulus sagt zu Timotheus, obwohl das ein ganz anderer Bereich ist, aber Hände auflegen, Vorsicht. Und das gilt natürlich auch ganz generell. Wir können in einer Welt voll Sünde, auch unter Gläubigen, Fremde nicht einfach so begrüßen, als ob alles in Ordnung ist, wenn wir überhaupt nichts wissen. Die Hände legen niemand voreilig auf oder schnell auf. Vorsicht, Bedachtsamkeit. Und das ist von vielen Christen gesagt, das gibt es überhaupt gar nicht. Man muss nicht alle umarmen. Der Herr in seiner Gnade umarmt uns alle. Aber das heißt nicht, dass er mit allem, was wir tun, einverstanden sind. Das behandelt er. Und wir als Christen können überhaupt nicht jeden umarmen. Wir sollen alle Geschwister, alle Gläubigen lieben. Aber Handauflegung heißt, dass man sich im Blick auf bestimmte Dinge mit denen eins macht. Und da müssen wir zurückhaltend sein und uns vom Herrn Deutlichkeit geben lassen. So viel zur Handauflegung. Aber hier ist das etwas ganz Wunderbares, dass wir sozusagen zu Gott, dem Vater, kommen können, mit der Hand auf dem, in Ehrfurcht gesagt, auf dem Herrn Jesus. Er ist mein Erlöser, der deines Herzens Wonne ist. Und dann wird nochmal gesagt, es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Das erste Mal steht das einfach nur mit der Darbringung in Verbindung. Aber hier beim zweiten Mal im Vers 4 wird gesagt, indem er die Hand auf den Kopf des Opfers gelegt hat, es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung zu tun. Und das zeigt uns, dass es hier beim ersten Mal, wie wir das auch gesehen haben, in Vers 3, um die Person des Herrn handelt, in der wir angenehm vor Gott stehen. Aber hier geht es um das Werk, weil hier von Sühnung die Rede ist. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, denn an sich sind wir ja überhaupt nicht angenehm vor Gott. Wir sind es nur geworden durch das Werk des Herrn Jesus, angenehm gemacht, Epheser 1, in dem Geliebten. Und das steht hier vor uns, nicht? Dass wir uns im Blick auf das Sühnungswerk, denn das steht ja hinter dem Werk, um Sühnung für ihn zu tun. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, ja, wenn gesagt wird, dass das Werk des Herrn im Brandopfer nur zur Verherrlichung Gottes ist und nicht mit dem Tragen der Sünden in Verbindung steht, obwohl er das natürlich gleichzeitig getan hat. Das ist hier, wie als wenn man einen Kreis hat, der in verschiedene Segmente eingeteilt ist und ein Segment davon ist das Brandopfer und ein anderes ist das Sündopfer, ein drittes das Schuldopfer und ein viertes das Friedensopfer, die alle ein Opfer bezeichnen, aber von verschiedenen Seiten aus betrachtet. Und gerade das Brandopfer hat es nicht mit dem Tragen der Sünde vor Gott und dem Tragen der Schuld vor Gott zu tun. Warum steht hier Sündung? Weil das Tier geschlachtet wurde und insofern der Tod eintrat. Und der Tod war damals schon seit Adam der Lohn der Sünde. Das heißt, dass das Blut des Brandopfers floss, zeigte, dass es schon in Verbindung stand mit Sünde. Ohne Blutvergießung keine Vergebung. Aber es diente hier nicht der Vergebung, sondern der Erfüllung der Ansprüche Gottes. Das ist das hier. Das ist der Aspekt der Sünde. Nicht für uns, sondern dass Gottes Ansprüche vollkommen erfüllt wurden und er dadurch verherrlicht wurde. Insofern ist kein einziges Opfer, das geschlachtet wurde, ganz und gar, ich sag mal, hundertprozentig getrennt von der Sünde zu sehen. Wenn die Sünde nicht wäre, wäre überhaupt kein Opfer notwendig gewesen, auch nicht das Brandopfer. Aber dass der Herr Jesus da, wo die Sünde überschwänglich geworden ist, durch unsere Übertretungen und Vergehungen, Gott durch sein Opfer, durch sein Brandopfer verherrlicht hat, zeigt, dass es aufgrund der Sünde geschehen ist. Er musste sterben. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Und dann sollte er das junge Rind schlachten. Das war jetzt noch der Israelit. Und jetzt kann man die Frage stellen, wie kann das denn sein? Der Herr Jesus ist doch einmal gestorben. Es geht ja hier nicht um das Werk des Herrn an sich, das haben wir gestern ausführlich betrachtet, sondern darum, wie wir das aus unserer Sicht als Gläubige betrachten und Gott darbringen. Und insofern geht es hier also nicht um den Tod des Herrn an sich, wie bei der Verkündigung des Todes des Herrn. Das ist ja nicht, wie wir gestern Abend schon gesagt haben, und das sieht man ja ernst dran, dass bei der katholischen Kirche die Messe jedes Mal eine Wiederholung des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz ist. Das ist eine Gotteslästerung, weil der Herr es ein für alle Mal vermacht hat. Aber die sagen, das Werk wird hier de facto wiederholt. Sondern es ist, wie beim Brotbrechen, unsere Beschäftigung mit dem Tod des Herrn. Dass wir uns damit beschäftigen und betrachten, was mitempfinden, dass der Herr für uns sterben musste. Das ist hier mit dem Schlachten des Opfers gemeint. Die Vergegenwärtigung des Todes des Herrn zur Ehre Gottes. Und das tun wir beim Brotbrechen, wenn wir an den Tod des Herrn denken und an seine Leiden und an seinen Tod, dann entspricht das in etwa dem, dass der Israelit hier jedes Mal, wenn er so ein Opfer brachte, es schlachten musste. Das heißt, sich mit dem Tod des Opfertieres konfrontiert sah. Obwohl es das Werk des Herrn ist hier nicht an sich gemeint. Das war ein für alle Mal. Und das ist etwas, das ist zur Freude Gottes. Es ist aber auch zu unserer eigenen Segnung. Wenn wir uns damit beschäftigen, dass der Herr so gelitten hat, gestorben ist und uns dadurch vollkommen mit Gott versöhnt hat, ist das nicht ein Grund zur Freude und Dankbarkeit und Lob und Anbetung? Und da sehen wir auch eben, dass die Anbetung und die Erinnerung an den Tod des Herrn zwei untrennbar miteinander verbundene Dinge sind, die man nicht trennen sollte und auch nicht trennen kann eigentlich. Und jetzt kommen die Priester, Vers 5 in der Mitte. Das waren damals andere Personen als der Opfernde, das ist klar. Aber bei uns bedeutet das, weil wir schon uns erinnert haben, wir sind ja alle Priester. Dass jetzt sozusagen der Charakter des Anbeters aus einer anderen Sicht gesehen wird. Jetzt, ab jetzt wird er als Priester gesehen. Und nochmal, der Priester, das waren diejenigen, die in die heilige Gegenwart Gottes eintreten durften und sich und damit bekannt waren. Kennen wir das? Insofern hat das auch viel Unterweisung für uns, nicht? Dass wir als Priester uns mit dem Werk des Herrn Jesus beschäftigen dürfen. Und das zeigt schon, dass das niemals in einer leichtfertigen Art geschehen kann. Wir leben heute in einer Zeit, wo alles lustig gehen muss, nicht? Aber wenn es um den Tod des Herrn geht, da gibt es keine Leichtfertigkeit. Und deswegen nimmt hier auch der Gläubige, das sind ja alles Bilder hier, nicht mehr den Charakter nur von einem Israeliten, einem Angehörigen des Volkes Gottes, sondern den Charakter eines Priesters an. Nicht? Und es ist tatsächlich so, dass wir das Priestersein lernen müssen. Wir wissen es ja gar nicht. Wenn einer dir ein Evangelium verkündigt und nie sagt, was in der Offenbarung 1, Vers 5 steht, dem, der uns liebt und uns gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat, zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, wenn das nie gepredigt wird, wie soll einer denn das wissen? Und da sehen wir auch dran, wie wichtig die Unterweisung im christlichen Glauben ist, nicht? Dass wir lernen und dass wir nicht nur ein halbes Evangelium hören, sondern das Ganze. Und da gehört das alles mit dazu. Dass das ein unvorstellbares Vorrecht ist von Gläubigen, dass sie, Hebräer 1, 10, Vers 19, habt ihr euch sicher schon oft mal gefragt, die Jüngeren, was heißt das eigentlich nicht? Da wir nun Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf den neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang gehen. Das ist sein Fleisch, der Vorhang zerriss im Tempel in dem Augenblick, wo der Herr Jesus starb, als sein Fleisch sozusagen zerschlagen wurde und starb, da zerriss der Vorhang. Können wir mit Freimütigkeit eintreten ins Heiligtum, aber in dem Bewusstsein, den die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen, dass das Blut, Blutbesprengung und den Leib gewaschen mit reinem Wasser, das zeigt uns die Heiligkeit. So mussten die Priester eintreten, nicht? Die mussten sich immer an ein großes Waschbecken vor dem Zelt und dem Tempel, da mussten die erst immer sich reinigen, bevor sie da hineintraten, nicht? Und deswegen steht auch in 1. Korinther 11, so lasst uns nun, wollen wir das mal eben sehen, 1. Korinther 11, Kapitel 11, wenn es darum das Brotbrechen handelt, dann sagt er in Vers 8, Vers 27, wer also irgendwas Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, das heißt in erster Linie in leichtfertiger Weise, wenn man liest, was vorher passierte, die tranken und aßen, unwürdig, leichtfertig. Und er sagt, wenn jemand den Kelch des Herrn trinkt und das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Wir machen uns schuldig, wenn wir leichtfertig das Brot brechen am Sonntag. Aber dann heißt es, und das ist das hier, ein jeder aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das heißt nicht, dass wir Samstagabend mal eben auf die Knie gehen, entschuldigt, dass ich das so sage, und dann habe ich diese Woche gesündigt und dann fällt dir gar nichts ein. Nicht? Dabei hast du jeden Tag gesündigt. Nicht? Das heißt, diese Prüfung, ein jeder prüfe sich selber, ist eine kontinuierliche, tagtägliche Sache. Aber dann heißt es auch nicht, und wenn du jetzt nicht irgendwas hast, was nicht geordnet ist, kannst du nicht vorbrechen. Steht nicht da. Weil der Herr uns unterweisen will und davon ausgeht. Und das kommt oft vor, haben wir gestern Abend bei den Sammlungen auch gesehen. Ein jeder lege bei sich zurück, damit nicht Sammlungen kommen, wenn ich komme. Dazwischen gehört, damit es jeden Sonntag gesammelt wird, damit nicht, wenn ich komme, Sammlungen passieren. Und hier ist genau das Gleiche. Ein jeder prüfe sich selber und bringe die Sache in Ordnung. Durch Bekenntnis, auch vor den Geschwistern. Und also esse er, nicht einfach so, das geht ja, das ist ja jedem klar, ich kann nicht einfach sagen, der Prüfung negativ trotzdem am Brotbrechen teilnehmen, nein. Aber ich kann auch nicht sagen, negativ, also nicht am Brotbrechen teilnehmen, manche denken das, ist auch falsch, bring die Sache in Ordnung. Und deswegen heißt die Prüfung nicht samstagsabends, ich sag das mal, oder sonntagsmorgens klar, sondern regelmäßig, kontinuierlich, damit die Sachen, wenn etwas da ist, nicht leichtfertig übergangen werden, sondern immer, ob das mit Frau oder Eltern oder Kindern oder Geschwistern ist, immer sofort in Ordnung gebracht werden. Und dann können wir freimütig essen. Das gehört auch zu diesem freimütig zu hinzunahen zum Heiligtum dazu, was die Priester, die also in Aarons kannten und wussten, wie sie sich zu verhalten haben. Wieder sind wir bei 1. Timotheus 3, Vers 16. Damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Die Priester wissen das. Aber wir wissen es manchmal nicht. Und benehmen uns ganz daneben. Und wundern uns vielleicht, wenn andere uns irgendwie auf etwas aufmerksam machen. Wir müssen lernen. lernen. Und was gibt es Schöneres, als in der Gegenwart des Herrn von unserem Gott und Vater durch den Heiligen Geist belehrt zu werden? Nicht? Das ist die höchste Belehrung, die es gibt und die herrlichste, weil sie nur eine Person zum Gegenstand hat, den Sohn Gottes. Die Priester sollen jetzt in dem Augenblick, wo das von dem Blut die Rede ist, das beim Schlachten ja floss. Blutvergießung heißt Tod. Ohne Blutvergießen keine Vergebung, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nur durch das Tragen des Todes durch einen Unschuldigen konnte der Tod für die Schuldigen aufgehoben werden. Das Blut ist das Symbol der Hingabe des Lebens. Und wir lesen in diesem gleichen Buche die Erklärung, weshalb Gott das so eingesetzt hat. Er hat es so eingesetzt, man könnte da manches zu sagen, aber ich lese nur die Stelle vor aus 3. Mose 17, wovon eine ganz, ganz wichtige Stelle, die viele Christen, die nicht mehr mit dem Blut des Herrn Jesus etwas anfangen können, wohl überhaupt nicht kennen. Das ist eine Kernstelle. 3. Mose 17, Vers 10. Und jeder Mann vom Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte weilen, der irgend Blut essen wird, darum geht es hier, ist für jeden Menschen verboten, nicht nur für Juden, nicht nur für Christen, für alle Menschen. Das erste Mal wurde dieses Gebot Noah gegeben. Und er war weder Jude noch Christ. Der war der Stammvater der neuen Menschheit nach der Flut. Das ist eine generelle Angabe und kein Mensch hält sich daran. Gott sagt, warum? Jede Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte des Volkes. Das heißt töten, hat Gott hier gesagt bei Israel. Denn, jetzt kommt der Vers 11, die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass es Sühnung tut für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das die Sühnung tut durch die Seele. Ein ganz wichtiger Ausspruch. Warum hat Gott das Blut als Symbol, denn die Seele ist natürlich nicht im Blut, wie die Zeugen Jehovas glauben, und deshalb keine Bluttransfusion zu erlauben, dass die Seele ist nicht im Blut. Wo die ist, weiß keiner. Die ist in uns. Aber wo sie hin? Es gibt heute Psychologen, Psychiater, das heißt alles seelenkundige Seelenärzte, die wissen überhaupt nicht, wo die Seele ist nicht. Und auch nicht mal, was die Seele ist. Wir wissen es eigentlich auch gar nicht richtig. Was ist meine Seele? Hier wird es oft als Bild für das Symbol für das natürliche Leben genommen. Und da hat Gott festgelegt, dass das Zeichen dafür das Blut ist. Das Blut ist nicht die Seele und die Seele ist nicht das Blut. Und doch sagt Gott, die Seele ist im Blut. Wir sind ja ein paar Ärzte, ich habe einen gefragt, oder mehrere in vor langen Jahren. Wenn man einem Menschen alles Blut ablaufen lassen würde, oder einem Tier, ein Mensch würde all sein Blut verlieren. Und in dem Augenblick, wo alles raus ist, würde man alles vorbereitet haben, um sofort Bluttransfusion, das ganze Blut wieder reinzupumpen. Wäre das möglich, er wäre tot. Nicht mehr irreversibel. Wenn das Blut einmal raus ist, kann man einen Körper nicht wieder durch Blut beleben. Und daran sehen wir, warum, glaube ich, sagen zu dürfen, Gott das Blut als Symbol für die Seele genommen hat. Weil die Seele als hier das Zeichen des natürlichen Lebens raus ist, wenn der Mensch tot ist. Und wenn das Blut ausgeflossen ist, ist der Mensch tot und unumkehrbar. Die Seele ist nicht das Blut, so wie ich das sehe. Das Blut ist nicht die Seele. Und doch sagt Gott es wahrscheinlich aus diesem Grunde. Und deshalb akzeptieren wir das. Dass Gott sagt, wenn ein Mensch sein Blut vergießt für andere, dann hat er Sühnung getan dafür. Warum? Ich sagte schon, der Tod, den der Mensch erleidet, ist die Folge der Lohn der Sünde. Wenn dieser Tod beseitigt werden soll, muss jemand einen gleichartigen und höheren Preis bezahlen. Ein Mensch kann es nicht. Ein natürlicher Mensch kann es nicht. Das steht in Psalm 49 ganz deutlich. Ein gewöhnlicher Mensch, würde ich sagen, Ja, der Herr war ja Mensch, ist Mensch geworden, in gleicher Weise wie wir, in nachkommender Weise, weil er ohne Sünde war. Aber er ist Mensch geworden. Und in Psalm 49, Vers 8 lesen wir, warum wir den anderen nicht erlösen können. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele und er muss davon abstehen auf ewig. Das ist das Urteil Gottes über den Menschen, dass der Mensch, dass ein Mensch einen anderen nicht erlösen kann. Und doch musste ein Mensch an unsere Stelle treten, um die Ansprüche Gottes zu erfüllen. Und deshalb wurde der Sohn Gottes Mensch. Aber eben nicht wie wir, der ja zwar sagt, in gleicher Weise wie wir, Fußnote, nahekommender Weise, weil er eben nicht mit uns ganz identisch war. In den allermeisten Hinsichten war er völlig mit den Menschen identisch. Nur in einer Sicht. Das war die Sünde. Der Herr war Mensch ohne Sünde. Und den gab es nicht. Das war nur er, der Mensch vom Himmel. Und deshalb konnte er für uns die Sünde vollbringen. Das Blut musste jetzt hervorgebracht werden, ringsum an den Altar gesprengt werden, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Wenn es sich um das Opfer des Herrn an sich handelt, dann ist dieser Altar tatsächlich ein Bild vom Kreuz. Der Brandopferaltar im Vorhof, getrennt von der Welt, Johannes sagt, erhöht von der Erde. Das ist das Kreuz. Wenn es sich um unsere Schlachtopfer wie hier handelt, ist das der Altar nicht ein Bild vom Kreuz, sondern vom Tisch des Herrn. Da begehen wir das Gedächtnis, darum geht es hier ja, und die Anbetung für das Werk des Herrn Jesus. Der Altar hat also eine doppelte Bedeutung. Im Blick auf den Herrn direkt ist er das Kreuz. Im Blick auf uns gesehen ist er der Tisch des Herrn. Und am Tisch des Herrn, da sehen wir das Bild, dass der Herr für uns gestorben ist. Aber nicht buchstäblich, sondern in der Anbetung steht das vor uns. Und sie sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Das Besprengen des Blutes ist auch so eine symbolische Handlung, die deutet, dass etwas für alle sichtbar gemacht wird. Das Blut ist, das wurde in die Hand genommen und dann gespritzt sozusagen. Dass jeder es sehen konnte, das war der Punkt. Und das ist eben das Wichtige, wenn wir zusammenkommen zum Gedächtnis des Herrn, dann kann das nie sein, dass wir uns nicht mit dem Tod beschäftigen. Es gibt manchmal Stunden, in denen wir uns die meiste Zeit, leider muss ich sagen, die meiste Zeit mit dem Leben des Herrn beschäftigen. Das ist nicht sein Blutspringen. Wir dürfen das tun. Das Speisopfer ist ja der Herr in seinem vollkommenen Leben. Aber das Speisopfer war immer nur ein Zusatz zu dem Brandopfer. Das Brandopfer und sein Speisopfer. Müsst ihr mal die dritte und vierte Buch Mose lesen. Es wurde nie ein Opfer gebracht, soweit ich das sehen kann, ohne dass da ein Speisopfer bei war. Das heißt, Leben und Tod des Herrn gehören untrennbar zusammen. Nur der reine Mensch Jesus Christus konnte das Opfer vollbringen. Und nur das Opfer bekam seinen Wert eigentlich dadurch, dass es von einem reinen, und das war das Speisopfer, gebracht wurde. Das heißt, es geht nicht an, dass wir uns mit dem Herrn beschäftigen, ohne an seinen Tod zu gedenken. Und das ist das Sprengen des Blutes. Das wird uns hier in so einfachen Worten gesagt. Und das ist eben Priesteraufgabe. Vielleicht ist man ja da und sagt, ich verstehe das gar nicht. Dann bist du noch kein Priester. Dann musst du den Herrn bitten, dass er dir die Unterweisung gibt, dass du das verstehst. Wir brauchen alle Unterweisung. Da geht nichts automatisch im christlichen Leben. Außer die Sündenvergebung, wenn wir glauben. Da brauchst du keine Unterweisung für. Einzig und alleine die, dass es nur eine Lösung gibt. Ganz ohne geht es überhaupt nicht mehr. Aber die Unterweisung hört mit der Bekehrung nicht auf, die fängt dann erst richtig an. Nicht? Und das sehen wir hier. Die Söhne Aarons, die Priester werden extra erwähnt, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist, der uns wieder auf das, den Charakter der Versammlung hinweist. Denn das Zelt der Zusammenkunft, wir sagen ja meistens Stiftshütte, hat Luther damals erfunden, weil er nicht richtig wusste, der arme Mann, der hat ein gewaltiges Werk getan. Nicht? Die Bibel aus einer total fremden Sprache in eine deutsche Sprache, die diese Ausdrücke überhaupt nicht kannte, hineinzubringen. Der hat gerungen und gerungen, manchmal tagelang um Worte, um die richtigen zu finden. Und dann hat er hier Hütte des Stifts, so hat er sie ursprünglich genannt. Er wusste gar nicht so richtig, was das war. Er ist aus dem Kirchensystem ja nie rausgekommen. Aber es heißt eigentlich, Ohelmoed, sie ist das Zelt der Zusammenkunft. Das Wort Zusammenkunft, das wird auch gebraucht für die Feste des Herrn. Nicht? Zusammenkünfte, um dem Herrn zu dienen. Und dadurch ist dieses Wort Zelt der Zusammenkunft tatsächlich ein Bild von der Versammlung. Und deshalb wird immer wieder hier erwähnt, es geht hier nicht um das, was wir persönlich tun, sondern es geht darum, das, was wir in der Versammlung tun, aber eben jeder Einzelne. Und dann kommen die Aktivitäten, die mit dem Opfer zusammen, der dabei nicht zusammenhängen. Da ist erstens Vers 6, er soll dem Brandopfer die Haut abziehen. Das war ein großes Tier und das musste jetzt enthäutet werden. Aber mit dieser Haut, da geschah etwas. Die wurde nicht auf dem Altar dargebracht. Das war das einzige, der einzige Bestandteil des Opfers, der nicht auf dem Altar gebracht wurde, sondern der nach Kapitel 7, Vers 8 in einem anderen Zusammenhang genannt wird. Nämlich bei dem Schuldopfer. Wird auf einmal in Kapitel 7, Vers 8 gesagt, hier im gleichen Buch, der Priester, der jemand das Brandopfer bringt, ihm, dem Priester, soll die Haut des Brandopfers gehören, das er dargebracht hat. Und da wird sofort eine ganz andere Mitteilung gemacht. Gott teilt uns hier mit, hier könnte auch stehen, das Fell des Brandopfers, auch in Kapitel 1, Vers 6. Da könnte auch stehen, das Fell, nämlich das gleiche Wort, was in 1. Mose 3 steht. Was macht er den Menschen bei Schürzen von Fell? Das Fell dient, das Fell der Opfer, das wissen wir ja alle, denke ich, dass Gott da Tierfälle genommen hat, deren Schlachtung nicht erwähnt wird, aber die er bestimmt nicht zu dem Zweck geschaffen hat. Es war der Hinweis darauf, dass Tiere sterben mussten, Stellvertreter sterben mussten, um Adam und Eva zu bekleiden. Da war es mehr mit der Sünde in Verbindung. Aber hier wird das ausdrücklich auch in Kapitel 7, Vers 8 gesagt, dass die Haut, das Fell des Brandopfers, das soll dem Priester gehören, der das Opfer darbringt. Was konnte er damit machen? Wenn wir an 1. Mose 3 denken, dann hat Gott die Felle den Menschen gegeben zur Verhüllung ihrer Schande. Aber hier in 3. Mose 1, da dürfen wir uns besinnen auf Epheserbrief, Kapitel 1, da steht etwas viel Herrlicheres. Da steht in Epheser 1, Vers 6, wo von dem Herrn Jesus unter anderem die Rede ist, der ja, wie wir gesehen haben, in Kapitel 5 als Brandopfer dargestellt wird. Da heißt es in Epheser 1, Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, der Gnade Gottes des Vaters, womit er, der Vater, uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Und da steht in der Fußnote zu begnadigt oder angenehm gemacht. Hier dient die Bekleidung des Priesters mit dem Fell oder der Haut des Brandopfers nicht zur Bedeckung seiner Schande und Nacktheit, sondern dazu, um zu zeigen, dass genau ähnlich wie bei der Handauflegung die ganze Annehmlichkeit des Opfers auf den Opfernden übergegangen ist, die Gott den Opfernden, den Priester, sozusagen eingehüllt sieht in das Fell, das Haut, die Haut des Brandopfers, und das ist, was wir in Epheser finden, dass wir angenehm gemacht sind vor Gott, dem Vater, in Christus. Haben wir da schon mal drüber nachgedacht, was das bedeutet? Wir sehen uns immer als Unvollkommene und einerseits auch zu Recht nicht. Wenn Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nicht gut ist, dann sieht er das. Wir sehen uns als unvollkommene Sünder. Aber wenn wir das nur täten, dann würden wir ja nie glücklich werden. Nie. Wenn man immer sagt, wie ich das von vielen Gläubigen in meiner Kindheit, ich bin erst mit 13 zum allerersten Mal in eine Versammlung gekommen, im Namen des Herrn, vorher woanders, bin auch zum Glauben gekommen woanders. Da waren die Gläubigen alles arme Sünder. Und so beteten die auch. Herr Jesus, erbarme du dich über uns. Wir sind alles arme Sünder. Das ist nicht richtig. Wir sind es. Aber nach Epheser 5, 1, Vers 5, 6 sind wir vor Gott, dem Vater, ohne unser Dazutun, nur durch unseren schwachen Glauben, angenehm gemacht in seinem geliebten Sohn. Das heißt, mit aller Ehrfurcht gesagt, Gott sieht in seinem Sohn eine solche Herrlichkeit, dass er jeden, der noch so schwachen Glauben hat und sagt, ich nehme meine Zuflucht zu dem Heiland, sagt, du bist jetzt angenehm vor mir in meinem geliebten Sohn. Solch einen Wert hat der Sohn für den Vater und auch dann für uns. Er soll ihm die Haut abziehen. Und dann kam das Ganze hier sozusagen ans Licht. Dann sah man die vollkommen, nicht nur die Fleckenlosigkeit äußerlich, sondern man sah auch die Fehlerlosigkeit innerlich. Aber damit nicht genug. Es musste in seine Stücke zerlegt werden. Darf ich das mal etwas deutlich machen, was hier steht? Da steht nicht, es wurde in Stücke zerhackt. Da steht nicht, du sollst es in Stücke zerhacken, sondern du sollst es in seine Stücke zerlegen. Das Tier hat einen Körper, hat einen Aufbau. Und jeder Schlachter weiß, wie man ein Tier zerlegt. Da schneidet man nicht einfach drumherum. Und das ist, was wir lernen sollen. Dass hier uns ein Blick gewährt wird, oder wir Blicke tun dürfen, in das Innere des Herrn Jesus. Das ist heiliger Boden. Nicht? Und da sehen wir, dass da verschiedene Gesichtspunkte, verschiedene Teile da sind. Und die mussten jetzt sorgfältig herausgestellt, herausgearbeitet werden, damit sie in ihrer Gesamtheit einzeln von allen Seiten betrachtet werden konnten. Und ein paar von diesen Teilen werden uns hier genannt. Und das ist sehr schön. Wir haben das Blut gesehen zur Sühnung. Wir haben die Haut gesehen, in der er die uns angenehm hinstellt vor Gott. Vorher wird noch gesagt, dass die Söhne Aarons Feuer auf dem Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten sollen. Feuer wird oft gesehen als ein Bild des Gerichtes Gottes. Ist das hier der Fall beim Brandopfer? Hat Gott da Gericht geübt? Nein. Feuer ist in der Bibel, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch unser Gott. Hebräer 12, der letzte Vers, ist ein verzehrendes Feuer. Das ist nicht immer Gericht. Wir haben kein Gericht mehr zu erwarten. Und doch wird gesagt, unser Gott, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Man muss das mehr differenzieren. Das Feuer ist ein Bild der alles prüfenden Heiligkeit Gottes. Das ist das Bild, das ist das Feuer. Die alles prüfende Heiligkeit Gottes. Und wenn die Heiligkeit Gottes es mit Gold oder Silber durch Feuer, das steht nicht verbrannt, geläutert, dass die Heiligkeit Gottes im Feuer prüft das Gute und bringt es noch besser hervor. Gold und Silber wird durch Feuer geläutert, 1. Petrus 1. Die edlen, edlen Gegenstände, die im 1. Korinther 3 zum Bau der Versammlung genannt werden, die werden, Gold und Silber, die werden geläutert. Das andere, das ist die prüfende Heiligkeit, lässt das Gute bestehen und macht es noch herrlicher. Aber wenn es, jetzt kommt die andere Seite, es ist nicht das Gericht, es ist nicht ganz ausgeschaltet. Wenn es aber Holz, Heu, Stroh war, womit gebaut wurde, dann verbrannte die prüfende Heiligkeit Gottes alles im Gericht. Da blieb nichts mehr übrig. Sodass das etwas differenzierter ist, dass Feuer nicht immer nur ein Bild vom Gericht ist, sondern generell kann man sagen, die prüfende Heiligkeit Gottes und dann, wenn es zum Gericht Anlass gibt, verbrennt es. Wenn es kein Gericht, zu keinem Gericht Anlass gibt, erstrahlt es umso herrlicher. Es ist ein schöner Gedanke, das so zu sehen. Und wir haben hier den Gedanken der prüfenden Heiligkeit. Das Feuer, das Tier kam ins Feuer und es war alles zum duftenden Wohlgeruch. Es wird auch nicht gesagt, dass es verbrannt wurde, sondern es sollte ja geräuchert werden. Im Vers 9 steht das. Das Feuer ist also, das musste angewandt werden. Und das ist für uns hier, der Priester musste das Feuer auf den Altar legen. Das heißt also, dass wir nicht sagen dürfen, oh nee, das die Heiligkeit Gottes, da wollen wir uns nicht mit beschäftigen. Die müssen uns damit beschäftigen. Die wendet sich genauso gegen uns, aber das ist hier nicht der Punkt. Und wenn sie auf den Herrn trifft, dann ist alles liebliche Geruch. Alles Wohlgeruch. Und das ist etwas Herrliches, das zu betrachten. Und jetzt kommen die Stücke, der Kopf, das Fett, die Eingeweide und die Beine. Und da wollen wir uns ein wenig mit beschäftigen. Das sind ja nicht alle Stücke, aber doch ein wesentlicher Teil. Und die Stücke, die uns Unterweisung geben. Als erstes wird hier der Kopf genannt. Der Kopf ist der Sitz von Verstand und Einsicht. Das wird hier als eines der Stücke des Opfers, das von dem Herrn Jesus spricht, das wir Gott bringen dürfen, betrachtet. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns besonders damit beschäftigen dürfen, dass der Herr Jesus nicht ein willenloses Opfer war, sondern dass er, heute Morgen wurde das hier gelesen, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, siehe, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Das war der Kopf. Der Herr Jesus wusste von Ewigkeit, was er zu tun hatte. Er wusste es. Er hatte Verständnis dafür. Er war nicht wie Isaak zum Beispiel, der nicht wusste, was mit ihm passieren würde. Der fragte, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Das hat der Herr nicht gefragt. Er wusste, dass er es war. Wenn Abraham sagte, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer oder ein Lamm könnte man auch übersetzen, dann wusste der Herr Jesus von Ewigkeit, dass er das werden würde. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern vorhergesagt, siehe, der Sohn des Menschen geht hinauf nach Jerusalem. Und dann hat er ihnen genau detailliert immer wieder andere Dinge geschildert von dem, was mit ihm passieren würde. Er wusste es alles. Er hat das hat den Willen Gottes mit Verständnis und Einsicht erfüllt. In Johannes 18, als die Soldaten kamen am Anfang des Kapitels, Vers 5 oder 6, steht Jesus nun, der alles wusste, sprach, wen sucht ihr? Das war in Ehrfurcht gesagt, der Kopf. Und da könnte man noch vieles finden, ihr Lieben. Und das ist es, das sollte besonders auf den Altar gelegt werden und sollte betrachtet werden, bevor es mit dem Feuer in Berührung kam und zum lieblichen Geruch emporstieg. Da dürfen wir uns mit beschäftigen. Denn diese Dinge, die Teile, die einzelnen Teile, die hier so plastisch bildlich vor uns gestellt werden, die aber tiefste Belehrungen enthalten bezüglich unseres Verständnisses, unserer Beschäftigung mit dem Herrn Jesus. Oder das Fett. Das Fett, das war nach Vers Kapitel 3, Vers 16. Das Brot Gottes. Da steht in Kapitel 3 beim Friedensopfer, Vers 15, und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, das an den Händen ist, und das Netz über der Leber samt den Nieren soll es abtreten, trennen. Und der Priester soll es auf dem Altar räuchern. Es ist eine Speise des Feueropfers, eigentlich ein Brot des Feueropfers zum lieblichen Geruch. Alles Fett gehört dem Herrn. Und dann noch eine andere Stelle, die ich anführen möchte, in 4. Mose 18. Das, man sieht also hier, dass sogar Gott sagt, dass er Nahrung, Speise findet in dem Fett des Opfers, was eben zu seinem lieblichen Geruch war. Das ist also praktisch gleichbedeutend. Zum lieblichen Geruch für den Herrn und zu seiner Speise. Das war etwas, was ihm Wohlgefallen entgegenbrachte, womit wir uns so wenig beschäftigen. Aber ich wollte noch zu dem Fett eine andere Stelle anführen, die noch weiter geht, und zwar in 4. Mose 18, Vers 12. Auch in einem ganz anderen Zusammenhang. Man muss also, um die Bilder zu verstehen, was bedeutet Fett, schon mal ein bisschen suchen. Gibt es aber auch Hilfsmittel dafür, die einem dabei helfen. Da steht in 4. Mose 18, Vers 12, alles Fett vom Öl und alles Fett vom Most und Getreide, ihre Erstlinge, dass sie dem Herrn, die sie dem Herrn geben, habe ich sie gegeben. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich gelesen habe. Da steht das Beste. Aber das ist die Bedeutung. Das Fett, alles Fett im Alten Testament, in dieser Bildersprache, ist immer ein Symbol für das Allerbeste. Dass wir da heute ganz andere Vorstellungen darüber haben, darf ich mal ganz schlicht sagen, das interessiert Gott überhaupt gar nicht. Dass wir, wenn wir denken an die heutigen Ernährungsgedanken, die können wir alle vergessen. Gott hat eine völlig andere Sicht und die ist letztens maßgebend. Ich sage nicht, dass wir nur die Israeliten, die durften halt kein Fett essen. Steht auch gar nicht. Das ist für Gott. Braucht man auch nicht. Aber dieses heutige Denken, das ist genau konträr zu dem, was Gott sagt. Gott sagt, es ist das Beste. Aber das Beste gehört mir. Und das ist der Gedanke des Fettes. Das Fett ist an sich unsichtbar. Und auch da zitiere ich nochmal einen Fachmann, das ist ja für einen Metzger in unserer Mitte, einen Schlachter in unserer Mitte. Der hat uns erklärt, dass er sagt, ein Tier, das kein Fett hat, ist krank. Jedes Tier hat ein normales, gesundes Maß an Fett. Das sieht man aber nicht auf den ersten Blick von außen, wenn das Fell noch drauf ist. Das sieht man erst, wenn es abgehäutet ist. Dann sieht man, ob das Tier krank oder gesund ist, indem es nämlich eine normale, gesunde Fettschicht die aber nicht unbedingt sofort von außen zu sehen ist. Und deshalb, wenn Gott sagt, das ist das Beste, wozu dient das Fett? Das ist ja eine Reserve, die verbrannt wird, in der energiepolitisch gesehen, um daraus Kraft zu schöpfen. Und das war für Gott das Wichtigste. Für uns ist ja immer das Ergebnis das Wichtigste, das, was man sieht. Für den Menschen nicht. Der sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht nicht, dass nicht nur das, was ein Mensch tut, sondern er sieht es in erster Linie, aus welchen Beweggründen er es tut. Und davon spricht das Fett. Die waren bei dem Herrn Jesus, die Beweggründe waren bei dem Herrn Jesus vollkommen rein, heilig, ungetrübt von Sünde. Das ist das Fett. Und das sah nur Gott und Gott sagt, das ist auch nur für mich. Das ist ein Gedanke an mich. Das ist nur für mich. Das könnt ihr als, sag es zwar nicht so, aber ich schließe das doch aus, das könnt ihr als noch immer mit Sünde behafteten, wenn auch in Christus vollkommenen, aber in eurer Natur seid ihr immer noch mit Sünde behaftet. Das könnt ihr überhaupt gar nicht verstehen, nachvollziehen. Das können wir gar nicht verstehen. Wie wir das in dem Lied gesungen haben, nicht was in seiner Hingabe für Gott, dass das, wie er sich verzehrte, dass das an letzten Endes Gott allein schätzen kann. Aber es musste doch abgetrennt werden. Und es wurde dann ja auch mit geräuchert. Bei anderen Opfern wurde ja nur das Fett geräuchert. Es war also nur für Gott. Hier war ja alles für Gott, den Vater. Aber in den anderen Opfern, es gab kein Opfer, wo das Fett weggeworfen wurde. Es gab kein Opfer, wo das Fett draußen verbrannt wurde. Das Fett, auch beim Sünd- und Schuldopfer, wurde sogar zum lieblichen Geruch geopfert. So etwas Wertvolles war das. Aber es war nur für Gott. Wir können das gar nicht in seiner ganzen Tiefe erfassen. Das war aber ein Teil, in das dieses Opfertier zerlegt wurde. Und dann haben wir die Eingeweide. Das ist auch so ein Ausdruck. Da will ich mal nur etwas lesen aus dem Neuen Testament. Philemon-Brief. Philemon. da steht, dass Paulus hat überhaupt keinen Zusammenhang mit unserem Thema hier. Ich will dir nur das Wort erklären, eingeweiht. Da steht in Philemon 20, ja, Bruder, schreibt er dem Philemon, ich möchte gerne Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Kann man verstehen. Er wollte Freude haben, dass sein Herz erquickt wurde. Aber das steht gar nicht da. Da schreibt der Apostel auf Griechisch, erquicke meine Eingeweide. Deshalb sage ich das. Es ist eine seltsame Sache, aber es ist nun mal so im Hebräischen und im Griechischen, obwohl das zwei ganz verschiedene Sprachen sind, gibt es für innerliche Gefühle, innerliche Empfindungen das Wort Eingeweide. Das benutzen die für innerliche Gefühle. Das ist nun mal so. Und man kann das auch verstehen, nicht? Wir sprechen immer vom Herzen, immer. Das haben die auch getan. Die haben auch das Herz gebraucht, aber für das Innere, deren Herz ungeteilt auf Jehova gerichtet ist. 1. Korinther, 2. Korinther 16. Es gibt viele Stellen. Aber an manchen Stellen wird für das Innere, die innerlichen Gefühle und Empfindungen, vielleicht mehr die Gefühle, wird im Hebräischen und auch im Griechischen das für uns ganz fremdartige Wort Eingeweide gebraucht. Das ist nun mal so. Das heißt, die Eingeweide sprechen von den inneren Gefühlen des Herrn. Und wo finden wir die mehr als in dem Psalm? Nicht. Da finden wir das nicht. Lass mich nicht versinken in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist und all diese Dinge. Da sehen wir, was der Herr empfunden hat. Und das war ein Teil, der hier auf dem Altar besonders dargebracht werden sollte. Und da beschäftigen wir uns ja auch oft mit den Empfindungen des Herrn. Und das ist etwas, wenn wir das bringen, ist das für den Vater und für den Herrn wohlgefällig. Und dann zum Schluss die Beine. Werden wir als letztes genannt, obwohl sie dasjenige sind, was eigentlich am stärksten hervortritt, weil die Beine immer, kann man sagen, vom Lebenswandel sprechen, vom Wandel, vom Gehen. Und das können wir auch erkennen, mit dem Weg des Herrn bis hin zum Kreuz. In Jesaja steht, ich machte mein Angesicht wie einen Kieselstein. Das heißt nicht, ihr Lieben, dass der Herr sich gefühllos verhielt. Ein Kieselstein ist ja knallhart. Das ist überhaupt nicht gemeint. Er wollte damit sagen, den Kieselstein, den kann man nicht so eindrücken wie einen Lehmklumpen, dass er sich nicht beeinflussen ließ. Das ist die Bedeutung. Er machte sein Angesicht wie einen Kieselstein. Und die Entsprechung im Neuen Testament ist, dass der Herr sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Das ist das. Der Herr wusste, ich muss diesen Weg gehen, ich werde diesen Weg gehen, ich will diesen Weg gehen, weil es meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollbringen. Das ist mit den Beinen gemeint. Sein Wandel zeigt uns, dass er nicht nur rein und vollkommen sündlos war, sondern dass sein Weg nur ein Ziel kannte, Golgatha. Und das auch Gethsemane eine für uns fast unergründliche Pause war, die ihn aber nicht von diesem Weg abgebracht hat. Er stand auf und ging seinen Herrschern entgegen. Das sind so einige Dinge, die uns zeigen, dass der Herr auch möchte, der Geist möchte, der Vater möchte, dass wir uns nicht, darf ich das mal so sagen, irgendwie so undifferenziert mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Darf man das mal so sagen? Sondern dass wir uns auch mit einzelnen Dingen, die uns das Wort Gottes vorstellt, wie wir beschäftigen dürfen, ja sogar sollen, damit wir sehen, dass in allem, was der Herr tat, in allem, was er war, in allem, was er dachte und fühlte, alles vollkommen war. Und dann wurde das Ganze, es war zwar zerteilt und es blieb doch das Ganze. Wenn ich eben für manche etwas fremd gesagt habe, es wurde nicht in Stücke zerhackt. Dann verstehen wir jetzt vielleicht, was damit gemeint ist, nicht. Dass wir uns nicht irgendwie willkürlich Dinge zusammensuchen dürfen und meinen, das kann man auch mal sagen, nur weil es noch nie getan ist. sowas passiert alles eben. Und dann wird er nicht in seine Stücke zerlegt, sondern dann wird das irgendwie zerhackt. Und manche denken, was ist denn jetzt hier nicht? Sowas sollen wir nicht machen. Nicht? Wir müssen uns an das Wort Gottes handeln und an das, was es uns über den Herrn sagt. Und dann sollte man auch alle ungeziemenden Ausdrücke vermeiden, nicht? Oder irgendwelche Schlussfolgerungen, die schon mal gemacht werden über die Bekleidung des Herrn am Kreuz und so weiter. Wo das Wort drüber schweigt, müssen wir auch schweigen. Das ist der Punkt. Und da dürfen wir gedanklich nicht weitergehen. Nicht? Und deswegen, das wurde nicht zerschnitten oder zerhackt, sondern in seine Stücke zerlegt. So wie Gott es geformt hatte und wie jeder, wie darf ich mal sagen, Fachmann weiß, wie man ein Tier zu zerlegen hat, damit die einzelnen Teile hervorgebracht werden. So dürfen wir uns, das ist hier die Lektion mit dem Werk des Herrn, mit der Person und dem Werk des Herrn Jesus beschäftigen. Und dann dürfen wir das Ganze ihm an den Vater anbieten, auf dem Altar räuchern. Hier steht, das wurde natürlich mit Feuer, das auf dem Altar war, diese Heiligkeit Gottes, verbrannt. Das ist gar kein Zweifel. Aber es steht nicht da. Das Feuer diente dazu, und das meine ich, wie beim Räucherwerk einen duftenden Geruch emporsteigen zu lassen, der für Gott äußerst angenehm war. Hier steht nicht, nie bei diesem Darbringen auf dem Altar wird nie gesagt verbrannt. Weil Verbrennen, immer mit, das steht immer mit Gericht in Verbindung, das ist keine Frage. Aber das, was hier dargebracht wurde, das entsprach eigentlich im Charakter dem Räucherwerk. Es war keins, aber vom Räucherwerk gesagt, es soll geräuchert werden. Und hier wird das auch vom Räucherwerk gesagt. Da sehen wir auch, wie genau das Wort Gottes ist. Auch in dieser uralten Sprache des Hebräischen, das ist 3.500 Jahre aus, da hat jedes Wort, und ich maße mir nicht an, zu sagen, dass wir jedes Wort hier verstanden haben. Wir haben versucht, das zu erklären, was wir verstanden haben. Aber es wird mit Sicherheit noch viele Tiefen haben, die wir gar nicht ermessen können. Nicht? Aber wir sehen hier, das Ganze wird geräuchert und ist entsprechend ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. So wird es in diesem Abschnitt mehrere Male gesagt, dass es zur Ehre Gottes war. Dass es dann zum Schluss auch kleinere Opfer gab. Wenn ihr die mal eine Aufstellung macht, sehr, sehr wertvoll. Zwischen all dem, was bei dem ersten Opfer geschah, wenn ich das mal aufliste, und dann das zweite und das dritte Opfer, das die Schafe und die Ziegen daneben stellt und schreibt, was da alles mit geschah, dann seht ihr, dass nicht nur die Tiere kleiner wurden, geringer an Wert, obwohl es reine Tiere waren, die Gott selber vorgestellt hatte, wobei eben, wie gestern schon gesagt, die Tauben am Anfang überhaupt nicht erwähnt werden. Aber was sie jetzt doch erwähnt, weil er sagt, auch das ist mir wohlgefällig. Und da wird noch weniger beschrieben, da wird sogar gesagt, dass da Unrat dran war. Vers 15. Und der Priester bringe sie zum Altar und knicke ihr den Kopf ab. Da war gar kein richtiges Schlachten in dem Sinne möglich. Und räuchert sie auf dem Altar. Und ihr Blut soll ausgedrückt werden an die Wand des Altars. Das Blut konnte gar nicht gesprengt werden. Nicht? Da war so wenig Blut da. Das zeigt eben, dass wenig Verständnis bei diesem kleinen Opfer von dem Wert des Blutes war. Es war wenig Blut da. Wenig Verständnis über den Wert. Aber es wurde trotzdem an den Altar, an die Wand des Altars ausgedrückt. Und er trenne ihren Kropf mit seinem Unrat ab und werfe ihn neben den Altar. Das wird bei keinem anderen Opfer hier gesagt. Und da sieht man dran auch nochmal, es geht hier nicht um das, was der Herr getan hat. Da war kein Kopf, da war kein Unrat. Sondern es geht darum, was der Israelit, der so arm ist, dass er nicht mehr Geld hatte als für eine Taube oder zwei. Und dass der Gläubige, der geistlich so arm ist, dass er gerade mal eben versteht, dass der Herr Jesus der Mensch vom Himmel ist. Und dass da sogar was bei sein kann, wo ein Priester sagen muss, das kann eigentlich gar nicht bestehen. was wir eben schon sagten, dass manchmal Ausdrücke aus Schwachheit, ich spreche hier nicht von absichtlichen Verdrehungen oder Irrlehren, die zur Unehre des Herrn sind und die man auch nicht durchgehen lassen kann. Das muss man sagen, dazu ist das zu heilig. Aber hier geht es um Schwachheiten, Unvollkommenheiten. Der Kopf und der Unrat, der da drin war, der wurde einfach beiseite getan. Und das ist auch ein großer Trost. Ein ganz großer Trost, ihr Lieben, dass wir wissen dürfen, dass wenn ich auch noch so schwach und klein im Glauben bin, dann heißt das nicht, dass ich keine Anbetung bringen darf. Das heißt das nicht, sondern du darfst es. Und die Ermunterung, die hier ist, wenn ihr das alles mal tut, das mal, gerade den Jüngern würde ich das mal empfehlen, um zu sehen, warum diese Unterschiede gemacht werden, dass jede Stufe ein gewisses geringere Kapazität des Verständnisses zum Ausdruck bringt, die aber trotzdem jedes Mal am Ende heißt, räuchere es auf dem Altar, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblich und groß dem Herrn. Und das Wunderbare bei diesem letzten Abschnitt, der ja ziemlich lang ist, auch Vers 14 bis 17, der von den Tauben handelt, wo so viel Schwachheit, so viel Unvollkommenheit ist. Ich will das ja nicht wiederholen, dass es ein Zeichen für ein Bild von einem schwachen Gläubigen ist. Dass Gott nicht sagt, das ist mir weniger wert, sondern es ist wirklich ein Wunder, dass in Vers 15 steht, wir haben das gelesen, der Priester bringe sie zum Altar und knicke ihr den Kopf ab und räuchere sie auf dem Altar und ihr Blut soll ausgedrückt werden an die Wand des Altars. Da ist von Zerlegen und so überhaupt nicht die Rede. Da wird sogar gesagt, der Flügel durfte nur eingerissen werden, nicht abgeschnitten werden, weil sonst das Tier so klein war, dass es die Teile verloren gehen konnten. So ein kleines Täubchen nicht. Nichts zerlegt. Und dann steht in Vers 17, er soll sie an den Flügeln einreißen, er soll sie nicht zertrennen, das heißt nicht zerlegen. Und der Priester soll sie auf dem Altar räuchern. Hier wird also, anders als beim dem Opfer des Stieres, anders als bei dem Opfer des Schafes und der Ziegen, zweimal gesagt, dass es geräuchert wurde. Vers 15 und Vers 17. Und da sehen wir die unergründliche Gnade Gottes drin. Dass er nicht sagt, du kannst das auch machen, dass es aber mal halb so viel wird. Das Gegenteil sagt er. Er sagt, wenn du auch noch so schwach dich fühlst, und noch so wenig Verständnis hast, bring mir denn etwas, bring es mir, wenn es aufrichtig ist. Und dann sagt er, unterstreicht er das durch das doppelte Nennen des Räucherns, wie kostbar ihm auch ein solches Opfer ist. Und dann heißt es zum Schluss wieder, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Aber es wird zweimal die Tätigkeit des Räucherns erwähnt, die zur Freude Gottes ist. Und das ist eine große Ermunterung, dass wir nicht denken, was wir da gehört haben an den zwei Abenden. Das ist ja so hoch und so erhaben und so kompliziert und so schwierig, dass man überhaupt keinen Mut mehr hat, überhaupt zu opfern. Dann halte dich mal erst, und jetzt können wir die Reihenfolge umdrehen. Halte dich erst an den letzten Teil, Vers 14 bis 17, wo die Turteltauben, diese kleinen Täubchen genannt werden und wo gesagt wird, dass, wo Gott sagt, das ist mir genauso wertvoll wie der größte Stier. Und dann kannst du auch wachsen. Solch einen Gott haben wir. Aber er sucht solche als seine Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und was das bedeutet, was Geist und Wahrheit anbeten bedeutet, das finden wir eigentlich in dieser ausführlichen Form nur hier beim Brandopfer. Und da sieht man dann, wenn man das, je mehr man das Wort Gottes erforscht, desto mehr sieht man, wie alles ein großes, ganzes Gewebe bildet, von dem wir nur kleine Stückchen, aber alle sind sie kostbar, wenn wir sie in Dankbarkeit